Heute ist Montag, der 13. November. Jawohl, ich bin wieder am Start. Der Urlaub ist vorbei. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen vorbörslich eine leicht schwächere Tendenz. Marktteilnehmer warten auf die Oktoberverbraucherpreise, die am Dienstag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden. Die Aktien von Tyson Foods unter Abgabedruck aufgrund der enttäuschenden Umsatz- und Ertragsaussichten. Und China Tech wird diese Woche im Fokus stehen mit den Ergebnissen von Tencent, Baidu und Alibaba und natürlich in Anbetracht des Treffens zwischen Xi und Biden in San Francisco am Mittwoch. Man sieht im Vorfeld schon beschwichtigende Kommentare, unter anderem auch von der amerikanischen Finanzministerin. Das könnte die Karten von China Tech in dieser Woche ein Stück weit verbessern. So, da bin ich wieder. Ja, der Urlaub ist vorbei. Ja, was will man machen? Ja, jetzt brauche ich eigentlich Urlaub nach 5 Tagen Disney. Puh. Immer wieder interessant zu sehen, wie Amerika tatsächlich aussieht, ne? Wenn man sich die Leute da mal so anschaut. Aber gut, jetzt bin ich wieder da. Die Kleine hat viel Spaß gehabt. Ich starte wieder durch. Tauchen wir gleich ein in die Märkte. Wir sehen heute Morgen leichte Gewinnmitnahmen nach der sehr starken Rallye der vergangenen Woche. Vor allen Dingen auch der Freitag sehr, sehr robust. Und interessanterweise auch robust, obwohl das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan ja einerseits enttäuschte und andererseits gleichzeitig die Inflationserwartungen überraschend stark gestiegen sind. Und wir sehen wahrscheinlich auch deshalb ein bisschen Zurückhaltung heute Morgen. Wir haben morgen früh um 8.30 Uhr meiner Zeit, 14.30 Uhr bei euch, die Verbraucherpreise für den Oktober. Man ist ein bisschen zurückhaltend aufgrund auch der gestiegenen Inflationserwartungen in dem Michigan-Indikator. Und heute um 17 Uhr eurer Zeit wird die Notenbank von New York ebenfalls eine Umfrage zum Verbrauchervertrauen veröffentlichen. Das wird dementsprechend auch viel Beachtung finden. Der Schuss aber kann tatsächlich sehr stark in beide Richtungen losgehen. Denn wenn man sich mal genau anschaut, was im Oktober passiert ist, dann könnten wir sogar vor allen Dingen bei den Daten im Vergleich zum Vormonat eine positive Überraschung sehen, also eine Gesamtrate, die unter den Erwartungen des Marktes liegt. Bespoke Investment hat dazu eine ganz interessante Statistik ausgegraben. Und zwar sind die Benzinpreise in den USA im Oktober um über 9% gesunken. Wir hatten seit 2005 14 Monate mit einem Rückgang der Benzinpreise von mehr als 9%. In 12 dieser 14 Fälle sind die Verbraucherpreise, die Gesamtrate im Vergleich zum Vormonat negativ ausgefallen, im Schnitt ein Minus von 0,4%. Und das wäre tatsächlich ein stärkerer Rückgang, als die Wall Street erwartet. Schauen wir uns mal hier die Erwartungen an auf Vorjahresbasis. 3,3% für die Verbraucherpreise, sagt die Notenbank von Cleveland, der Nowcast Realtime-Indikator, liegt damit also exakt im Rahmen der Schätzungen der Wall Street. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie soll bei 4,1% liegen und die Notenbank von Cleveland sieht hier 4,2%. Die Daten zum Vormonat aber zeigen, dass zumindest mal, wenn Bespoke hier recht behält, dass wir eine positive Überraschung bekommen. Und zwar geht man davon aus, laut den Schätzungen der Wall Street, dass wir bei einem Anstieg von 0,1% liegen werden. Nochmal, die Benzinpreise sind über 9% gesunken im Oktober. Und die Benzinpreise machen eine sehr große Komponente aus innerhalb der Gewichtung für den Energiesektor. Also, wer weiß, ob wir hier nicht sogar eine positive Überraschung bekommen, das heißt Verbraucherpreise, vor allen Dingen basierend auf der Gesamtrate, die die Erwartungen des Marktes leicht unterbieten und zeigen, dass der Trend hin zu einer niedrigeren Inflation vielleicht doch stärker intakt ist, als der Markt im Allgemeinen fürchtet nach den Daten des Verbrauchervertrauens. Aber look, der Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? Niemand weiß, was morgen aus dem Sack springen wird. Das ist das Blöde bei Prognosen, dass die Daten tatsächlich auch gemeldet werden. Und die Daten sehen oft eben anders aus als die Prognosen. Wenn wir heute also nach dieser gewaltigen Rallye ein bisschen Zurückhaltung sehen, ist das nicht wirklich so erstaunlich. Und Goldman Sachs hat übrigens hier mal eine sehr schöne Statistik, die zeigt, wie gewaltig die Rallye ist, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Das sind quasi die Kursveränderungen der Big Six. Das sind die großen, sechs großen Tech-Werte. Und wir haben hier bei diesen sechs Werten einen Anstieg von insgesamt im Schnitt, also nicht im Schnitt, sondern ne, wenn man die sechs Werte zusammenfasst, von über 15% in 11 Handelstagen. Das ist der beste Run, historisch betrachtet, den diese Werte in einer so kurzen Zeit gesehen haben. Zum einen natürlich aufgrund des Rücklaufs der Renditen der Staatsanleihen. Der zweite Faktor: wir waren sehr stark überverkauft, sind jetzt übrigens gerade mal im neutralen Bereich. Und der CNN Angst- und Gier-Indikator, trotz der Erholung an der Wall Street, signalisiert immer noch auch leichte Angst. Man merkt es übrigens auch an den Kommentaren, großes Thema bei mir heute in Koch Insights für alle Abonnenten, nämlich die immer noch dominierende Skepsis. Die BNP sagt, ab 4.400 im S&P sollte man in die Rallye hinein verkaufen. Die UBS sagt, wir bevorzugen Anleihen vor Aktien. Die Bank of America, die Kunden hier auch eher im Lager der Skeptiker. Und ich habe heute Morgen eine neue Analyse bekommen von Mike Wilson. Mike Wilson von Morgan Stanley sieht den S&P zum Jahresende bei 4.500 Punkten. Der einzige Haken: er meint das Jahresende 2024 und nicht 2023. Also in anderen Worten, Wilson bleibt im Lager der Skeptiker, obwohl er ja oft in diesem Jahr eines Besseren belehrt worden. Aber das zeigt eben auch, wie zerrissen das Bild insgesamt ist, auch wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut. Insgesamt, wenn die Berichtssaison jetzt, und das Ende ist in dieser Woche erreicht, mit Walmart und Home Depot und Target, Palo Alto Networks, Cisco melden auch in dieser Woche, aber wenn der Trend gehalten werden kann, dann werden wir im dritten Quartal für den S&P 500 ein Ertragswachstum von 4% sehen. 4%. Als die Berichtssaison anfing, lagen wir bei den Erwartungen von -0,1 bis -2%. Stattdessen werden es 4%, und selbst diese Zahl ist sehr irreführend. Wenn wir die Rohstoffwerte, den Energiesektor mal rausrechnen, dann lag das Ertragswachstum im Vorjahresvergleich bei 9% und nicht nur bei 4%. Und hier diese Grafik von FactSet zeigt mal sehr schön, wie extrem zerrissen das Bild insgesamt ist. Der Energiesektor mit einem Ertragsrückgang im Vorjahresvergleich von etwa 36%. Das ist der größte Bremsklotz beim Ertragswachstum im S&P 500. Und wenn wir nur mal den Energiesektor rausnehmen, nur diesen Bereich, dann schloss das dritte Quartal mit 9% Ertragswachstum ab und nicht 4%. Und am Rande bemerkt, was für ein großer Gap mal wieder und wie so oft gegenüber Europa. In Europa sehen wir Ertragsrückgänge im Vorjahresvergleich von 8%, im S&P plus 4%, exklusive Energie plus 9%. Und wenn man sich mal anschaut, die Kapitalströme, die FX-Kapitalströme in diesem Jahr, dann sehen wir, dass Kapital aus Euro-Ländern und aus China abgezogen wurde und in die USA geflossen ist. Ne? Wen wundert's, das Wachstum hier ist auch wesentlich höher ausgefallen. Also, morgen die Verbraucherpreise mit im Fokus. Die Ertragssaison hat gerade nach der Halbzeit eine merkliche Besserung in den USA gesehen. Wir hatten ja lange Zeit auf selbst gute Nachrichten, gute Earnings über den Erwartungen, negative Kursreaktionen. Das ist abgehakt worden. Wir sehen seit der zweiten Halbzeit, dass solide Ergebnisse in der Tat auch von der Wall Street belohnt werden, während enttäuschende Ergebnisse weiterhin überdurchschnittlich stark bestraft werden. Und hier nochmal die Opening Bell Plus, da steht alles drin, ausgearbeitet. Auch nochmal ein Fazit der Berichtssaison und die Kommentare der vielen Investmenthäuser dazu, wie es weitergehen soll. Also 4.400, 4.450, die Marke, bei der man die Rallye abbauen soll. Aber nochmal, wir haben immer noch so viel Pessimismus im Markt, dass das natürlich auch ein Kontraindikator sein kann. Und wir sehen auch aus saisonalen Gründen eine Fortsetzung der Erholung. Der Nasdaq 100 ist eigentlich aus dem Abwärtstrend nach oben ausgebrochen. Und der S&P überhalb von 4.400 ist eigentlich auch aus diesem mittelfristigen Abwärtstrend nach oben ausgebrochen. Vieles hängt jetzt davon ab, wie es bei den Renditen der Staatsanleihen weitergehen wird. Und wir sind auf einem sehr schmalen Pfad. Das Ende von Zinsanhebungen ist für den S&P historisch betrachtet zunächst bullish. Aber nur dann, wenn wir keine Rezession bekommen. Wenn wir eine Rezession bekommen, dann ist das Ende der Zinsanhebungen bearish für die Wall Street. Wir sehen aber nach wie vor in den Schlagzeilen, achtet mal darauf, wenn man auch bei CNBC zuhört, das Thema der Rezession wird eigentlich noch nirgendwo wirklich diskutiert. Man redet über eine Abkühlung des Wachstums, aber wir sehen noch keine wirkliche Angst. Um Gottes Willen ist das ein Signal, dass wir eventuell doch eine Rezession sehen könnten. Und solange diese Angst vor Rezession quasi nicht dominiert und es geht erstmal nur darum, weniger Wachstum zu sehen, ist das für die Wall Street erstmal nicht bearish. Erst wenn wirkliche Rezessionsangst aufkommt, und das sehen wir aktuell noch nicht. So, wir haben ein paar Schlagzeilen heute und ein paar Themen, die im Fokus stehen, abgesehen von den Verbraucherpreisen morgen früh. Wir haben die Ratingagentur Moody's, die am Freitagabend also die Bonität der Vereinigten Staaten auf die Watchlist von stabil auf negativ abgestuft hat. Aber die Wall Street reagiert darauf nicht oder so gut wie gar nicht, muss man sagen. Zumal Moody's betont, dass man an den AAA-Rating festhalten wird, aufgrund auch der Dominanz der Vereinigten Staaten. So, das Thema wird also mehr oder weniger ignoriert. Wir haben zunehmende Spannungen in Nahost. Die Tatsache, dass die USA in Syrien einige vom Iran unterstützten Gruppierungen angegriffen hat. Aber nochmal, für mich als Kapitalmarktexperte ist immer zunächst entscheidend, wie der Markt reagiert. Und der Ölpreis reagiert überhaupt nicht und tendiert heute Morgen unwesentlich schwächer, quasi unverändert. Wir haben übrigens auch in Japan die Erzeugerpreise bekommen für den Oktober, die unter den Erwartungen des Marktes lagen. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter handelsblatt.com/mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert, mit dem ihr Handelsblatt Premium 4 Wochen lang für 1 Euro testen könnt. Als Abonnent bekommt ihr außerdem den Geldanlage-Newsletter mit klaren Empfehlungen und Finanztipps aus Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß mit der Sendung. So, die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung, ich meine, das ist aktuell noch ein bisschen paradox, einige rechnen immer noch mit Zinsanhebung, die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung, einer letzten Zinsanhebung liegt immer noch bei etwa knapp unter 30%, aber, und das ist interessant zu sehen, der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung wird immer weiter vorgezogen. 25 Basispunkte bei der Mai-Tagung, Wahrscheinlichkeit etwa 25%. Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Juni kommenden Jahres bei über 70% und Ende Juli bei über 130%. Und damit koppelt sich der Markt mal wieder von den Aussagen der amerikanischen Notenbank ab, die ja nun immer wieder betont hat, die Zinsen werden sehr lange oben bleiben, vor Q4 nächstes Jahr, wenn überhaupt im nächsten Jahr, wird es keine Zinssenkung geben. Alles das ist datenabhängig und hängt sehr stark davon ab, wie sich die Inflation entwickelt, logischerweise, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Und ich meine, Jerome Powell hat es doch in der vergangenen Woche bei seiner Rede im Internationalen Währungsfonds wirklich auf den Punkt gebracht. Auch wir alle oder wie die meisten Volkswirte gehen davon aus, dass sich das Wachstum abkühlen wird. Ob es tatsächlich so kommen wird, werden wir abwarten müssen. Ja, genau das ist es. Die Notenbanken sind ja keine Übergötter. Die sitzen auch da und machen ihre Prognosen und sagen, ja, wir rechnen mit einer Abkühlung. But God knows, ob die tatsächlich kommt, wie stark die Abkühlung dann ausfallen wird. Es ist datenabhängig. Und deshalb, also ob wir nun eine Zinssenkung im Juni bekommen, im Juli oder erst Q4, hängt eben davon ab, wie sich die Wirtschaft tatsächlich bis dahin auch weiter entwickeln wird. So, wir haben in dieser Woche das Thema China sehr stark in den Schlagzeilen. Und look, ich meine, ich muss zugeben, jedes Mal, wenn man sich irgendwelche China-Tech-Werte ins Depot gekauft hat in diesem Jahr, hat man eins auf gut Deutsch in die Fresse bekommen. Ja, immer wenn man dachte, leck, jetzt ist die Bewertung so niedrig und der Nasdaq läuft jetzt ja auch wieder, das lässt China-Tech immer günstiger erscheinen, ne? Und immer wenn ich jedenfalls versucht habe, China-Tech mal wieder aufzusammeln, und ich habe heute Morgen auch wieder angefangen, China-Tech zu reetablieren, habe ich den Popo verhauen bekommen. Na, wie vielleicht auch dem ein oder anderen von euch. Aber wir haben in dieser Woche, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja nun einige Ereignisse, die China in den Fokus stellen. Wir haben zum einen am Mittwoch das Treffen zwischen Joe Biden und Xi in San Francisco. Und wir haben im Vorfeld des Treffens Signale des Aufeinanderzugehens. Am Freitag die Kommentare von US-Finanzministerin Janet Yellen nach dem Treffen mit dem chinesischen Finanzminister. Die Aussagen waren von Yellen eher beschwichtigend. Wir hatten Aussagen von einem führenden Mitglied des amerikanischen Militärs. Hier heißt es, man gehe davon aus, suggested vielmehr, dass China kein Interesse daran hat, Taiwan mit Gewalt einzunehmen. Die Tatsache, dass die ICBC, das chinesische Finanzhaus, einer der Giganten, angegriffen wurde von einer russischen Cyberangriffsgruppe Lockbit, das hat die Spannung, das Verhältnis zu Moskau auch nicht gerade gestützt. Aber lassen wir das Thema mal außen vor. Also Aussagen vom US-Militär, Aussagen von Finanzministerin Janet Yellen. Wir hatten in den letzten Tagen große Aufträge von China für amerikanische Sojabohnen. Auch das ist ein Aufeinanderzugehen. Und wir haben in dieser Woche den Startschuss sehr vieler Quartalszahlen aus dem Sektor. Wir haben die Ergebnisse von Alibaba, wir haben die Ergebnisse am Donnerstag, wir haben die Zahlen von JD und Tencent am Mittwoch. Ich glaube, Baidu wird diese Woche auch Quartalszahlen melden. Und das steht also mit im Fokus. Es gibt dazu heute Morgen Analystenkommentare von Mitsuo. Und Mitsuo, japanisches Haus, senkt die Kursziele von JD von 60 auf 40 Dollar. Bleibt bei der Kaufempfehlung. Die Aktie ist aber nur bei 25, Kursziel 40. Wir haben Mitsuo mit Baidu Kursziel rasiert. Von 170 auf 140, die Aktie ist bei 107 und Alibaba 170 auf 140 und die Aktie ist bei 82. Jetzt muss man dazu sagen, dass Mitsuo mit diesem Hinterherrennen der Aktienkurse natürlich auch zugibt, letztendlich gesehen alle Ewigkeit schon daneben zu liegen bei diesen Werten. Deshalb muss man das immer auch etwas with a grain of salt nehmen, also ein bisschen vorsichtig nehmen. Aber letztendlich sieht man, dass die Stimmung hier so ausgebombt ist bei diesen Werten, was ich, glaube ich, in diesem Jahr schon oft gesagt habe. Und nochmal, es ist eine Glaubensfrage, ne? Aber mit all diesen Ereignissen könnte hier vielleicht, so Gott will, ja Gott, geh doch in die Kirche, Koch, ja genau, nicht an die Wall Street, ich weiß. Aber die Stimmungslage könnte sich hier kurzfristig ein bisschen aufhellen. Nvidia, laut dem Wall Street Journal, wird noch vor Jahresende 3 neue KI-Chips vorstellen, die für den chinesischen Markt bestimmt sind. Und Micron, das berichtet Reuters heute Morgen, wird von dem chinesischen Chiphersteller YMTC wegen der Verletzung von Patentrechten verklagt. Interessant auch am Freitag, dass die Halbleiterwerte an der Wall Street so freundlich tendierten, ist auch ein Zeichen, dass sich die Stimmung zwischen beiden Nationen anfängt, ein bisschen aufzuhellen. Ich würde mal vermuten, dass das mit die große Story auch in dieser Woche sein wird. China Tech, die Schlagzeilen zum Treffen Xi und Biden. Bleiben wir mal bei Biden, der hat zunehmend schlechte Karten. Wir haben eine neue Umfrage, die in der Financial Times veröffentlicht wurde. Nur 14% der Amerikaner fühlen sich finanziell besser gestellt, seitdem Biden ins Amt gewählt wurde. 70% der befragten Personen sind der Meinung, dass die Wirtschaftsmaßnahmen von Biden entweder der Wirtschaft geschadet haben oder gar keinen Einfluss hatten auf die Wirtschaft. Das sind natürlich sehr schlechte Umfragewerte, wenn man jetzt noch hinzunimmt, dass die Mehrheit hier in den USA der Meinung ist, dass Biden zu alt ist, um erneut zu kandidieren. Die Situation für ihn wird wirklich schwierig. Und ich muss zugeben, wenn ich ins nächste Jahr schaue, die Präsidentschaftswahlen, kriege ich wirklich Gänsehaut. Wie soll das vonstatten gehen? Biden so schlecht in den Wahlumfragen, wird als zu alt gesehen. Die ganzen Klagen bei Trump und wen haben die Demokraten, wenn es nicht Biden ist? Wer ist positioniert, um letztendlich gesehen hier in den Wahlkampf einzusteigen, sollte es eben nicht Biden werden? Also das wird noch ein ziemliches Desaster und da bin ich dann auch schon beim Thema Regierung Shutdown. Der neue Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus hat also einen neuen Gesetzesentwurf vorgeschlagen, um einen Regierungs-Shutdown abzuwenden. Wenn wir bis Freitagabend, Mitternacht keine Einigung haben, droht ein Regierungs-Shutdown in den USA. Johnson schlägt also vor, dass man im Prinzip in zwei Schritten die Finanzierung sicherstellt. Im ersten Schritt wäre die Finanzierung gesichert bis zum 19. Januar. Die zweite Komponente würde Finanzierung in anderen Segmenten bis zum 2. Februar sichern. Keiner ist davon begeistert. Das Weiße Haus sagt, naja, das ist eine extreme Haltung. Und die Konservativen im Lager der Republikaner sind hier auch nicht gerade am Feiern. Also vielleicht geschieht noch ein Wunder. Letztendlich gesehen ist das, was sich die Republikaner hier vor allem geleistet haben. Man bekommt ja wirklich den Eindruck, dass die Republikaner sich selbst überhaupt nicht mehr managen können, dass die Republikaner hoffentlich kein Interesse daran haben, hier ins offene Messer hineinzulaufen. So, die Ratingagentur Moody's habe ich schon angesprochen zu den USA. Ich will aber ganz kurz auch nochmal Italien ansprechen. Hier steht auch eine Entscheidung der Ratingagentur Moody's aus. Möglicherweise, das ist jedenfalls ein Risiko, könnte die Bonität Italiens auf Junk-Status, auf Müll-Status abgestuft werden. Das wird bei uns an der Wall Street auch eine Rolle mitspielen. So, jetzt kommen wir mal zu den anderen Werten. Wir haben Boeing heute solide auf der Gewinnerseite. Die Aktie hat es ja in diesem Jahr nun nicht gerade leicht gehabt. Aber Bloomberg berichtet auch hier nochmal ein Anzeichen des Entgegenkommens, dass China die eine Verkaufsgenehmigung erteilt für die 737 MAX. Das könnte bereits in einigen Wochen stattfinden. Wäre natürlich bullish für Boeing. Wir haben außerdem von Emirates einen Auftrag für Boeing im Wert von 52 Milliarden Dollar und Riyadh Air, Saudi-Arabien also, ist kurz davor, einen Auftrag für über 100 737 MAX-Jets zu erteilen. Southwest geht davon aus, dass die 737 MAX 7 bis April kommenden Jahres zertifiziert sein wird von der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde. Also alles Nachrichten, die den Wert heute mit nach oben ziehen. Einer der größeren Gewinner im Dow Jones. Exxon wird auch sehr stark mit im Fokus stehen. Und zwar geht es darum, dass man in Arkansas, wunderschönen Bundesland Arkansas, wenn da meine Ex-Frau nicht herkommen würde, ja, ne, aber gut, Lithiumproduktion in Arkansas, ne? Und zwar will man in diesen Bereich stark investieren. Ab 2026 könnte die Produktion da aufgenommen werden. Das kommt dem Wert auch mit zugute. Tyson Foods wird schwächer tendieren heute. Der Fleischkonzern meldet eigentlich gute Ergebnisse im abgelaufenen Quartal, aber die Umsätze verfehlen und die Aussichten für das Fiskaljahr 2024 eine echte Enttäuschung. Die Erwartungen werden auf der Umsatzseite und auf der Ertragsseite wie so oft verfehlt. So, last but not least, nochmal ein Blick auf die Analysten-Up- und Downgrades. Bernstein stuft Booking Holdings heute auf Marktperformer auf. War vorher eine Verkaufsempfehlung. Wir haben sehr viele Empfehlungen im Konsumgüterbereich. Jefferies empfiehlt Colgate Palmolive zum Kauf, sieht 16% Anstiegspotenzial. Clorox wird weiterhin nur mit Verkaufen eingestuft. Wir haben Home Depot, die diese Woche Zahlen melden. Da senkt das Brokerhaus Stiefel die Ertragsschätzungen auch für das Jahr 2024. Coca-Cola bei Jefferies wird auf Kaufen eingestuft mit Kursziel 64. Und im Tech-Sektor Hewlett-Packard bei der Citi Kaufempfehlung $33. Man geht davon aus, dass sich der PC-Markt weiter erholen wird. So, Guys, das war's für die Opening Bell. Ich bin wieder am Start heute Abend noch mit der Closing Bell. Wünsche euch einen guten Start in die Handelswoche. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.